Der Podcast.
Folge 170, Sommerspezial Teil 5, unser Tatort.
Und normalerweise würde jetzt die Einspielmusik von Klaus Doldinger kommen mit Udo Lindenberg am Schlagzeug, aber aus GEMA-technischen Gründen, gut, ich meine, wir werden so wenig gehört, das würde wahrscheinlich durchgehen, können wir das nicht machen. Stellt euch jetzt einfach die Tatortmusik vor, wie einer läuft, wie ein Fingerabdruck und in ein Auge, auf ein Auge, was ich übrigens ganz widerlich finde, ein Fahnenkreuz gesetzt wird. Wer sich auf jeden Fall vorstellt, ist in Berlin mir zugeschaltet, der Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman, zur Ausgabe 170 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern in den Sommerfolgen.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist seines Zeichens aus Magdeburg.
Ja, heute soll es um den Tatort gehen. Warum? Weil wir immer mal wieder, wenn wir die Folge aufnehmen, sagen, hast du den Tatort letzte Woche gesehen, wie die das und das, oder das war ja mal in der Tat. Tilman und ich gehören zu den Menschen unter 70, die tatsächlich Tatort gucken. Ja?
Das liegt, ich weiß nicht, gibt es, aber früher gab es mal mehr. Das war so ein Hype vor ungefähr 10 Jahren oder
stimmt,
20
stimmt,
Jahren war recht, das viel ja, mehr, und das ist inzwischen wieder abgeflacht.
Weil da die Tatorte, weil da Sachen aufploppten, über die wir jetzt auch vielleicht gleich noch reden werden, die den Tatort durchaus interessanter machten, als er jetzt im Moment ist. Ich glaube, wir sind jetzt in einer guten Zeit. Also, um das ganz kurz zu sagen. Im Jahre 1970 hat die ARD angefangen, eine Reihe zu etablieren mit dem Titel, allererste Tatort hieß Taxi nach Leipzig. War also sogar gegen um deutsch-deutsche Geschichte. Diese Reihe wurde etabliert, dass damals noch nicht, aber inzwischen jede Sendeanstalt und jetzt sogar der ORF und der SRF, also das Schweizerische Öffentlich-Rechtliche Fernsehen, produzieren Tatorte. So, das ist ein festes Ermittlerteam in einer bestimmten Stadt innerhalb dieses Sendegebietes. Der WDR zum Beispiel hat mehrere Tatorte, der MDR hat genau einen, der auch nicht mehr regelmäßig ausgestrahlt wird.
Na, regelmäßig ist so, das sowieso nicht, wenn man sagt, in so und so vielen Wochen kommen die wieder dran. Nee, aber es ist schon so, dass man sagt, pro Jahr hat...
Ja, aber nicht mal das. Also so. der letzte Tatort aus dem MDR, ach nee, Quatsch, in Dresden, aber zumindest bei uns in Sachsen-Anhalt gibt es auch einen offiziellen Tatort noch, der war aber bloß einmal bis jetzt mit diesem Ermittlerteam.
Nee, und in Sachsen-Anhalt gab es noch nie einen Tatort.
Doch, es gibt in Halle einen.
Den Polizeiruf 110.
Nein, es war ein Tatort.
Echt?
In Halle eine Folge aus Halle, die mit einem Cliffhanger endete und bis jetzt nicht weiter gesendet wurde. Alles andere sind Polizeirufe. Zu DDR-Zeit, in der DDR gab es auch sowas Ähnliches, das hieß Polizeiruf 110. Wurde jetzt mit dem Tatort mehr oder weniger, also die wechseln sich ab und zu mal ab, es gibt mehr Tatorte als Polizeirufe, das muss man dazu sagen. Und zum Beispiel hat Magdeburg einen Polizeiruf. Ja, das kann genau. Man ja noch so ein bisschen mit.
Und Halle an der Saale ja auch. Ich glaube, den meinst du auch.
Ist das nicht ein Tatort?
Meinst du Peter Kurt, der auch gerne mit dem Frosch sprechen könnte?
Denn das ist.
Das ist ein Polizeiruf, ja?
Ja, aber die haben inzwischen, glaube ich, sogar zwei Folgen hingekriegt. Aber das ist halt auch wieder, da können wir gleich drüber reden. Das ist natürlich dieses, man hat so Teams und es ist natürlich nichts wert, wenn ein Team einfach nur eine Folge macht und dann nie wieder auftaucht. Oder einfach so quasi, wir sind da dran, wir produzieren vielleicht mal demnächst wieder eine und dann kommt es nie wieder. Und das ist so ein Standort, weil Magdeburg ist ja nun wirklich zweimal im Jahr.
Genau, also da kann man mit relativer Sicherheit von ausgehen, da können wir vielleicht mal
gesondert drüber reden. Ja, aber es gibt immer wieder diese Versuche, und die werden dann aber so halbherzig gemacht, dass man von Anfang an weiß, das will nicht mal der Sender. Warum machen sie dann die erste Folge überhaupt damit?
Weil es wahrscheinlich irgendein Redakteur in irgendeinem Hören, der das irgendwie gut findet oder der aus
Halle
der Stadt kommt.
Genau.
Ja. So. Okay, also es gibt im Moment, wenn ich das richtig sehe, gibt es an regelmäßig laufenden Tatorten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
so 15, oder?
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gibt es.
Okay.
Und zwar in Bremen, in Zürich, in Saarbrücken, in Freiburg, in Dresden, in Nürnberg, in Berlin, in Hamburg, in Dortmund, in Wiesbaden, in Stuttgart, wobei Wiesbaden müssen wir mal drüber reden, in Kiel, in Niedersachsen, Grob, Hannover und Göttingen, in Münster, in Wien, in Köln, in München und in Ludwigshafen. Warum nenne ich Ludwigshafen als letztes, sprich steht auf der Liste als erstes? Warum Ludwigshafen?
Weil Ludwigshafen Rekordhalterin ist, die dortige Kommissarin ist nämlich die Dienstälteste.
Genau, im Moment zumindest.
Lena Odenthal seit 1989
im Wobei, glaube ich, auch insgesamt die Dienstälteste. Ne? Ich glaube, es gab keinen Tatortkommissar, der länger im Amt war.
Zumindest an Jahren nicht. Also es gab schon Teams, die mehr Fälle hatten. Das ist genau. Eben das, zum Beispiel Ludwigshafen hat, glaube ich, pro Jahr zwei, also kriegt quasi vom Sender, vom SWR zwei Folgen bezahlt, während zum Beispiel die Münchner, die kriegen halt drei, oder die Kölner, die kriegen drei pro Jahr. Deswegen sind die
mehr. Münchner auch. Also die Ludwigshafen. Und
die Wiener haben auch, aber die Wiener sind ja quasi die einzigen Österreicher. Der ORF ist quasi dann mit drei naja, Folgen gut. im Jahr dabei. Also das hängt natürlich von der sozusagen vom Sendegebiet ab, das große Sendegebiet WDR, wobei der WDR hat ja dann auch noch andere, mit zwei andere Standorte, genau, also, aber insgesamt wird halt dann geschaut, der WDR hat so und so viele Folgen im Jahr beizusteuern und ja, drei davon kommen eben aus Köln.
Genau, so, also Ludwigshafen hat 81, obwohl der an Jahren ja jetzt seit 36 Jahren da hat, nur 81 Folgen, während der Münchner Tatort, der erst seit 1991, was ja aber fast so lange ist, immerhin auf fast 100 Folgen kommt, also 98. Wobei die beiden ja jetzt auch aufhören, Miroslav Nemetz und Udo Wachtweitl. Und dann kommt tatsächlich der Kölner Tatort mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär. Klaus J. Behrendt in seiner ersten ernstzunehmenden Rolle, wie ich finde, aber gut. 93 Folgen und dann kommt schon der Wiener Tatort mit 60 Folgen.
Kleiner Exkurs, also wenn du jetzt ja, quasi die beiden Münchner als Rekordhalter anführst mit den meisten Fällen.
Zumindest von den aktuellen?
Nee, insgesamt. Also das gab,
ist sogar insgesamt, also ja, ich habe hier nur die aktuelle Liste.
Also es war ja so, in den ersten zwei, drei Jahrzehnten gab es gar nicht so viele Folgen pro Jahr wie diesmal. Es ist ja so, heutzutage... Also
war es nicht jeden Sonntag, ne?
Nee, heutzutage ist es ja jeden Sonntag, mit Ausnahme, wenn irgendwie Fußballfinale ist oder sowas. Oder halt Sommer. Oder Bundestagswahl oder so. Sommer, ja, genau,
ich da
Sommer
vielleicht auch nicht. Ganz kurz
da aber, nein, nein, jetzt komme ich erst mit meiner Quizfrage. Es gibt einen Kommissar, der trotzdem mehr Fälle gelöst hat als die beiden Münchner, als Leitmeier und Batic.
Weißt mit 98?
Ja.
Das muss irgendein großer sein. Der erste, der mir immer einfällt, ist Femi, aber das ist wahrscheinlich... Nee,
tatsächlich auch ein aktueller. Also es ist einer, den du gerade schon genannt hast, nämlich Max Ballauf, der Teil des Kölner Teams ist, aber vorher schon sieben Fälle in Düsseldorf mitgemacht hatte.
Als
Assistent quasi von dem damaligen, also Mitte der 90er Jahre, das war der Kommissar Fleming. Dann wurde der irgendwie rausgeschrieben, der Ball auf, und wurde später in Köln wieder reingeschrieben. Das ist also einer der ganz wenigen, die an verschiedenen Orten zugange waren. Damit ist der sozusagen der offizielle Super-Duper-Kommissar. Ja.
Genau. Super, ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung, Super-Duper-Kommissar.
Ja.
Da wir ja in eine der vergangenen Sommerfolgen schon über Dienstgrade sprachen.
Ja.
Genau, okay, also wir können jetzt noch, also was die Tatorte eint, immer sonntags 20.15 Uhr, zumindest die Erstausstrahlung auf der ARD, also im Ersten, nicht auf der ARD, im Ersten, der Sender heißt ja das Erste, ja. Offiziell, nicht die ARD.
Die das ARD ist ja nur, und jetzt darfst du sagen, wofür die Abkürzung ARD steht, neulich war ja Jubiläum, das hättest du auch, wurde da ja auch rauf und runter erzählt.
Ja, da bin ich eingeschlafen.
Arbeitsgemeinschaft
Rundfunkanstalten Deutschlands.
Nein, so einfach ist es nicht. Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
Okay. ARD. Der Sender heißt das Erste. So, und was den Tatort auch eint, ist jeweils Vor- und Abspann. Der ist immer gleich. Und die Geschichten sollen realitätsnah sein. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel.
Ja.
Das ist die offizielle Vorgabe.
Vielleicht 1970.
Daher wissen wir inzwischen auch eher, wann die entsprechenden Polizisten Menstruationsprobleme haben, als wie der Fall wirklich zu lösen ist. Aber das ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja. So. Genau, und dazu kommt halt, dass es ja auch diese Besonderheit gibt mit Österreich und der Schweiz. Also das war nicht, die Schweiz war nicht von Anfang an mit dabei, aber in Österreich gab es schon von Anfang an diesen österreichischen Tatort sogar. Der erste Kommissar hatte sogar schon vorher eine Serie im ORF. Das war Kommissar Marek, gespielt von Fritz Eckert, der auch selbst Autor war und auch als Kabarettist auftrat. Also das war auch ein sehr, sehr lustiger Typ, so ein Dicker, mit so einem gefärbten Schnurrbart. Und der hatte eben, also diese Reihe entstand in Österreich zumindest aus einer anderen Reihe, die ihn schon als Titelfigur hatte.
Okay, dann lass uns mal ganz kurz über Tatort-Teams reden, die es nicht mehr gibt. Ich gucke den Tatort regelmäßig auch ungefähr seit 10 Jahren. Das heißt, meine Erfahrung mit Tatort-Teams, die es nicht mehr gibt, ist relativ dünn. Also mir fällt halt bloß ein Stöver und also Krug und Schatz Brauer, die und halt Der
über Manfred Krug haben wir ja neulich schon mal geredet, weil er auch genau. Teil der Sesamstraße war. Also ein genau. 1000 Sasa.
Genau, absolut. Ich muss also, wobei mein Lieblingsserie Manfred Krug war immer noch Liebling Kreuzberg, wo er irgendwann mal einen Hexenschuss hatte und so gekrümmt ging und irgendwann auf der Straße ansprach, was ist mit ihm los? Und er sagte, ich habe ein Beugegelübde abgelegt.
Der Typ, also ich hab neulich mit einem Kollegen gesprochen, mit Kai Magnus Sting, der das Glück hatte, mal, also in jungen Jahren, als er noch nicht Kabarettist war, Statist, also Komparse bei einem dieser Manfred Krug Tatorte zu sein, beim letzten. 2001 muss es gewesen sein. Und er sagte, also dieser Typ, der hat kein einziges Wort auswendig gelernt. Der hat immer nur sich Zettel quasi, wenn es drum hieß, also was weiß ich, der steht dann im Krankenhaus am Krankenbett und redet zu dem, der da liegt. Und natürlich macht man da Gegenschuss und so weiter. Und in dem Moment, wo man ihn filmt, ist das ganze Bett mit Zetteln und mit Pappen vollgehängt mit seinem Text. Oder teilweise hat er auch, wenn er mit einem direkt redete, ja, kannst du dir mal hier vors Gesicht oder vor die Brust, kannst du dir mal die und die Pappe halten? Also das scheint einer, aber der war ja so prominent, den wollte man einfach haben. Dann hat man das als Regie-Team dann geduldet, dass er einfach zu faul war.
Lustigerweise, das wird ja gerade voraufgezeichnet. Ist egal, da komme ich nachher, was den Magdeburg-Polizeiruf betrifft. Aber ist was ganz Aktuelles, obwohl es voraufgezeichnet ist, egal. Kommen wir nachher, wenn wir über Magdeburg-Polizeiruf reden, mal ganz kurz. Krug, wie gesagt, das ist mir so als Tatort und natürlich der Große. Wer ist der berühmteste Tatort-Kommissar aller Zeiten?
Das ist natürlich Horst Schimanski.
Horst Schimanski aus Duisburg, zusammen mit Eberhard.
Eberhard Falk. Ja, genau. Götz-George und Eberhard Falk, der Herrn Tanner spielt, der immer so ein bisschen als Aufpasser reingeschrieben wurde, damit er, also es war, glaube ich, es war ja eine große Aufmerksamkeit 1981, wo es hieß, so, jetzt kommt ein Ruhrgebietstatort, wo alles dreckig ist, alles ekelhaft. Und die erste Szene ist ja auch eigentlich die coolste.
Ja, und das ist die Scheiße.
Echt?
Ist das nicht, das ist der erste Auftritt von Schimanski, oder?
Genau, sein erstes Wort ist, glaube ich, scheiße, aber vor allem, und das letzte übrigens auch, in seinem allerletzten Tatort auch. Nee, aber die erste Szene, er steht irgendwie auf, die Wohnung ist total vermüllt, er ist müde, hat einen Kater und will unbedingt hat so ein Ei oder zwei Eier in der Hand aus dem Kühlschrank und nimmt eine Pfanne, die ist aber dreckig und eklig und haut die dann irgendwie in die Spüle, will sie nicht spülen. Was macht er? Nimmt ein Glas und haut die zwei Eier da rein und trinkt die. Also das ist so, das fing so an und dann die Bild-Zeitung ist natürlich stumm gelaufen. Erstens mal darf ein Polizist nicht Scheiße sagen, zweitens darf ein Polizist nicht einen Kater haben und irgendwie so leicht, ja, junggesellig irgendwie vor sich hin vegetieren. Und aber das war natürlich interessant und was ich immer cool finde an diesen Schimanski-Tatorten, das war für mich auch immer so eine Art Action-Parodie, weil da gab es ja unfassbar viele Action-Szenen. Stichwort irgendwelche Autos, die dann über Brücken, über gerade noch aufgehende Hängebrücken fliegen und Verfolgungsjagden. Und ich, also so wie ich das wahrgenommen habe, war das teilweise auch als Parodie auf echte Action, weil es so schlecht war oder so unglaubwürdig. Und immer auch, anscheinend hat Götz-George ja sehr viel davon auch selbst gespielt, weil, also er war wirklich, und ich glaube, der Running Gag war, also im wahrsten Wortsinn, der konnte nie eine Treppe hochgehen, ohne zu stolpern. Also er ist immer eine Treppe hochgefallen, irgendwie. Und oder mein Lieblingsstunt oder meine absurdeste Action-Szene aller Zeiten war, wie er, ich glaube, es war nicht mal aus der Tatortreihe, sondern später gab es ja nochmal ein Spin-off, das hieß dann einfach nur Schimanski, wo er dann allein oder ist schon als pensionierter Polizist oder so.
Also Punkt 1 war Eberhard Falk da schon tot, deswegen man das quasi nicht nochmal unter Tatort verkaufen wollte, weil das Geniale, das hat man auch in den Schimanski-Filmen gesehen, die waren okay, aber das Geniale im Tatort war immer die Dynamik zwischen Tanner und Schimanski.
Und der war ja auch kein so ein Spießer, wie er so dargestellt wurde. Der war ja auch schon ganz ulkig. Und
na, es gibt so eine ganz, ganz spezielle Szene, die gehen über den Wochenmarkt in Duisburg, unterhalten sich miteinander und gehen am Apfelstand vorbei und Schimanski erzählt weiter, also Götz-George greift einfach und nimmt sich einen Apfel So einfach so weg von diesem Apfelstand da und steckt den ein. Und die unterhalten sich weiter. Und Tana nimmt den Apfel aus Schimanskis Tasche einfach raus und legt den kommentarlos wieder zurück, ohne dass das Gespräch unterbrochen wird, ohne dass der Lauf unterbrochen wird. Und das war die Dynamik zwischen den beiden.
Das, sowas könnte auch Loriot, also so dieses Nonverbale und auch so ganz Unterschwellige, das könnte auch von Loriot sein. Naja, aber meine Lieblings-Action-Szene ist, wie er dann so in so einem Auto fährt. Und dann kommt ein böses anderes Auto neben ihm auf der Autobahn und dann klebt der Gangster klebt ihm so eine Zeitbombe an die rechte Autotür. Mhm. So, oh, schlimme Gefahr. So, was macht Schimanski? Statt dass er jetzt anhält und irgendwie aus dem Auto springt. Nein, er fährt also links vor einen schweren LKW, überholt den quasi und bremst dann ab, macht vorher kickt die Tür noch auf. Und lässt sich die Tür abfahren von diesem LKW. Und ich finde, das ist doch so, also es ist auch so, wie denkt man sich denn sowas aus? Und es funktioniert halt alles und es funktioniert auch mit dieser Figur, eben weil man als Zuschauer irgendwie das toleriert, dass es jetzt in dem Moment vielleicht nicht ganz lebensecht ist.
Genau.
Und also das ist auch, wenn ich jetzt mein Lieblingskommissarsteam ausdrücklich, wie du sagst, ausdrücklich Team nennen würde, dann wären es die beiden.
Okay, dann gehen wir mal in die aktuellen Tatorte rein. Nur ganz kurz. Also, wir können die ja mal ganz kurz durchgehen. Zu einigen braucht man gar nichts sagen oder nur, weil manche kenne ich auch gar nicht. Ich gucke es nicht so regelmäßig. Also, es gibt so Tatorte, da schalte ich ab. Also, da schalte ich gar nicht erst ein. Das ist der einzige Moment in meinem Leben, wo ich nur in der Fernsehzeitung gucke, respektive in der App auf meinem Handy. Aber welcher Tatort läuft denn heute? Wenn zum Beispiel Ludwigshafen läuft, schalte ich gar nicht erst ein. Ich habe einen Ludwigshafen-Tatort gesehen, das hat mir gereicht. Ich mag Ulrike Volkerts nicht. Es tut mir leid. Ich mag sie als Schauspielerin nicht. Es tut mir leid. Und ich konnte mich nicht auf den Fall konzentrieren, weil mir Ulrike Volkerts als Schauspielerin so dermaßen... Vielleicht ist sie eine ganz tolle Schauspielerin. Vielleicht habe ich wirklich eine Scheißfolge erwischt. Das weiß ich nicht. Aber ich komme an Ludwigshafen nicht ran. Ich habe einen Lena Odenthal-Tatort gesehen. Der hat mir gereicht. Konnte ich nicht. Komme ich nicht ran.
Ja, ich seh das eigentlich ganz gern. Die hat auch ja ganz gutes Team und die gehört ja zu den, Ludwigshafen gehört ja zu den Standorten, die sich auch so ein bisschen erlauben, ein bisschen Dialekt, dieses, was wirklich auch nicht schön ist, dieses Mannheimerisch beziehungsweise Kurpfälzisch, aber ich finde das immer gut, wenn Dialekt dann auch da gesprochen
wird.
Ja,
wobei das machen die meisten ja inzwischen, also zumindest immer irgendeine Figur, meistens der Gerichtsmediziner hat dann irgendeine Form von Dialekt, zumindest Akzent.
Aber würde ich nicht sagen. Ich weiß nicht, zum Beispiel in Köln gibt es keinen, der richtig so Kölsche Jung ist.
Na doch.
Welcher denn?
Na, wie heißt er denn, der Ronald Riebeling?
Das ist einfach nur ein, der spricht kein Dialekt. Das ist
der ist
natürlich eine Comic-Relief-Figur, weil er immer so faul ist.
Genau, aber der hat schon einen harten Akzent. Wie heißt er denn?
Der heißt Jütte, Norbert Jütte.
Jütte, das ist, der hat diesen leicht schönen Kölner Singsang.
Aber das würde ich noch nicht, genau, Singsang ist was anderes, als wenn sich eine Redaktion, die haben ja eine Redaktion, besteht ja im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eigentlich immer aus Angsthasen, die sagen, oh, da könnte doch, das könnte doch schlimm sein, oder jedes Komma wird da zensiert und dann ist auch, dass man zum Beispiel Angst hat vor Dialekt.
Genau.
Warum? Weil dann alle wegschalten.
Weil, ich kann das auch verstehen, ich kann das tatsächlich verstehen, weil die dann in den anderen Landesteilen nicht verstanden sind. Gehen wir mal durch.
Was ja aber nicht stimmt. Ja, man kann sich ein bisschen anstrengen. Natürlich würde man das Kurpfälzisch so verstehen, wie sie es da sprechen. Oder was weiß ich, die Münchner hatten noch nie Probleme, ihren Dialekt, also Bayern ist ja eh immer ein Spezialthema, ich glaube nicht. Zum Beispiel die Dresdner haben sich in den ersten Jahren auch, hier Martin Brambach als Polizeichef, hat ja auch immer sehr stark gesprochen, inzwischen auch nicht mehr so.
Ja, nicht mehr so stark, aber er tut es noch. Aber da kommen wir gleich mal zu. Wir haben jetzt hier die Münchner, muss man dazu viel sagen, das ist so einer der letzten Standardtaten.
Solide, das ist solide.
Das ist solide, das ist wirklich solide, genau wie der nächste. Das
ist auch eine gute Dynamik zwischen beiden, genau. Die sind irgendwie beide, die haben auch nicht zwingend immer kontinuierlich die gleichen Eigenschaften, also sozusagen, wenn man sagen würde, wer ist der Aufbrausendere von beiden, das ist nicht zwingend immer der eine, sagen wir mal so.
Genau.
Aber es passt immer, die beiden necken sich sehr, sehr gern und haben auch eine gewisse Portion Humor, die auch passt. Ja? Also nicht zwangsweise, es gibt ja viele Autoren, gerade von so Standard-Fernsehquatsch, die überhaupt keinen Humor haben und dann aber witzige Dinge reinschreiben müssen. Also schlechte Running Gags, schlechte überhaupt Schlusswitze oder so, das ist fast immer verzichtbar.
Ja, genau.
Wenn die selber keinen Zugang zu Humor haben, aber wenn die Redaktion sagt, so ein, zwei Witzchen brauchen wir, und dann wird das Schlechteste vom Vorhersehbarsten da reingeschrieben. Und das ist in dem Fall eben schon immer auch
ganz solide Schauspieler. Ich mag die beiden irgendwie so. Gucke ich aber relativ selten München-Tatort. Nur wenn wirklich nichts anderes ist, gucke ich auch mal München-Tatort. Den nächsten gucke ich fast immer, Köln. Wie gesagt, gilt eigentlich fast das Gleiche wie für München. Solide, das ist noch ein Tatort, da geht es gar nicht so sehr um die beiden Kommissare selbst, da geht es ganz oft um den Fall. Du weißt nur, dass Dietmar Bär in jeder Folge irgendein anderes altes Auto hat.
Genau, das ist ja immer so diese, das finde ich ja auch, also manche haben ja so Hobbys, die so ein bisschen anstrengend sind, aber der hat halt das Hobby, dass er sich immer bei den beschlagnahmten Autos von irgendwelchen Drogenschmugglern nimmt er sich immer, also leihweise halt in der Asservatenkammer, nimmt er sich immer irgendwelche Oldtimer, und das so scheint Jahr ja auch Beispiel erlaubt zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei der Polizei ist.
Also vor einem Jahr zum Beispiel hatten die ein Auto, da sind die aus dem Dorf nicht weggekommen, weil das Licht nicht ging und die immer nachts dann nicht nach Hause fahren konnten.
Das ist natürlich auch, wie will man denn ansonsten, man muss ja bei so einem Tatort immer oder bei so einem Krimi immer so einen Plot schreiben, die kommt da jetzt nicht raus oder was, dann fällt immer das Handynetz auch zusätzlich noch aus. Oder,
das ist ja immer tot.
So,
das ist
genau, ja immer tot. Und anders kann man sowas nicht erzählen. Das war tatsächlich in den 50er Jahren die großen Agatha Christie-Tatorte, also Krimis, die konnten ja ganz leicht erzählt werden, weil da war man immer, wenn man eingeschlossen, also sozusagen dieses, jetzt haben wir nur hier so eine Gruppe von 7, 8 Personen, alle sind verdächtig. Das geht ja gar nicht anders zu erzählen, als wenn man bestimmte Faktoren der modernen Welt ausblendet. Ja.
Okay, gut. Gehen wir weiter. Österreich, Wien. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich nie eine Folge gesehen.
Ist auch ganz, also was mich da immer nervt, ist, dass eigentlich fast immer die Mafia oder die Albaner oder die Russen immer die Bösen sind und immer auch teilweise unlösbar, weil der übermächtige Gegner schafft es dann doch irgendwie alle umzubringen, und die lösen die Fälle manchmal nicht. Was aber an den Personen auch gut ist, die passen zusammen, sind auch sehr unterhaltsam, sehr witzig. Also, und auch da Thema Dialekt ist wirklich gut eingesetzt, dass man, klar, der Wiener Dialekt ist natürlich für als Deutscher am meisten zu verstehen, weil es eigentlich was Großstädtisches ist. Es ist wie das Münchnerische, es ist eigentlich was Abgeschliffenes, und der echte Österreicher würde sagen, die sprechen ja gar kein Österreichisch, wobei Österreichisch als Sprache gibt es ja auch gar nicht.
So, kommen wir, genau. Entschuldigung, ich muss weil.
ein bisschen weiter, ja.
Genau. So, kommen wir jetzt zum beliebtesten Tatort im Moment von allen, die laufen, nämlich Münster.
Ja. Vorhin ist die große Ausnahme zum Thema Humor.
Jein. Ich habe vorhin, als wir sagten, ehemalige Tatort, ist mir natürlich einer völlig, der läuft ja nicht mehr, und zwar Weimar. Weimar ist für mich der Weimarer Tatort, nämlich Nora Tschirner und Christian Ulmen, ist für mich das Beste, was in dieser Tatortreihe jemals gemacht wurde. Sollte ja auch nur ein Fall sein, der soll, glaube ich, 2015 oder so, oder keine Ahnung, 2017, oder sollte der zu Weihnachten nur laufen? Eine einzige Folge, das war so gut, dass die immerhin 7 Folgen oder so produziert haben. Und gerade die letzte Folge ist sensationell. Die ist wirklich toll. Also,
wo der Dings-Kommissar Lessing erschossen wird und seine Frau, Kommissarin Dorn, merkt es nicht bis zum Schluss, oder?
Naja, nein, sie merkt es schon, aber das sind Zwangsstörungen halt. Ja. Also sie bildet sich ihn ein, genau. Also super, das finde ich extrem schade. Das war der witzigste Tatort, den ich jemals gesehen habe.
Weißt du, wen ich den witzigsten von denen fand? Das spielte in so einem Wildwest-Dingsbums.
Grandios.
Also auch, ich weiß gar nicht, in welchem die das tatsächlich gedreht haben. Das gibt es ja.
Ja, genau.
An 3, 4 Standorten in ganz Deutschland kann man ja sowas machen. Und diese Stadt, diese Wildweststadt, heißt in dem Film Eldoroda.
Ja.
Der thüringischst mögliche Name, den natürlich so eine Stadt heißen könnte.
Natürlich. Ja. Eldoroda. So, kommen wir zu Münster. Frank Thiel, Professor Karl Friedrich Börner, Axel Prahl und Jan-Josef Liefers. Ich muss sagen, ich gucke jeden, aber auch da habe ich so das Gefühl, dass da manchmal Autoren dran sitzen, die das Wort Witz schon mal im Lexikon nachgeschlagen haben. Also wirklich brüllend witzig finde ich es nicht. Prahl spielt alles weg, was dem geschrieben wird, genau wie sein Vater, der Klausnitzer, der spielt auch alles weg, was ihm geschrieben wird. Aber ich habe natürlich ganz große Probleme mit der Figur Jan-Josef Liefers. Das muss ich wirklich sagen.
Echt?
Ich bin nicht Mitglied des Jan-Josef Liefers Fanclubs.
Also ja, ich schon eher. Natürlich, der spielt halt immer diesen arroganten.
Was ja okay ist, was man ja machen kann. Aber irgendwas stört mich. Es gab mal diese Social Media Folge. Ich glaube, das ist 3 oder 4 Folgen her. Also auch so vor einem Jahr muss das gewesen sein, oder vor 2 Jahren. Das fand ich witzig. Das hat er gut gemacht, so, wo er dann zwischendurch immer TikToks machte und so. Das war okay. Aber Ich gucke auch Münster-Tatort, weil die Fälle meistens auch sehr skurril sind. Ich mag das ja sehr. Ich mochte auch die Folge, wo Börne im Prinzip tot war.
Ja, und dann, na gut, das so ist natürlich absurd. Also das ist dann wieder nichts für mich. Wo er dann, genau, er begegnet ja dann in der Zwischenwelt zwischen Leben und Tod, begegnet er ja sogar der kurz zuvor in einer anderen Tatortfolge von einem anderen Team erschossenen
Farber,
Kollegin. Genau, also die, und genau, wir bleiben mal bei Münster. Da finde ich halt, das Team ist erstens sehr sozusagen kontinuierlich, also seit über 20 Jahren im Wesentlichen dieselben Leute. Die Staatsanwältin, genau, die auch sehr ulkig ist, mit Albrecht, der tiefen Stimme. Dann die andere Gerichtsmedizinerin und der Vater, der Taxifahrer. Genau. Also das passt schon alles sehr zusammen. Und wie du sagst, die Fälle sind unterhaltsam und sie haben eine gewisse Leichtigkeit. Ja. Also da kommt nicht die Mafia oder irgendwelche Geheimdienste, sondern das wird wirklich, da wird auch jeder Fall gelöst. Da muss man sagen, Trefferquote 100% und bei anderen Teams ist sie eben nicht 100%.
Genau. Ja, aber würde ich jetzt definitiv, also ja, ich gucke halt jede Folge, aber ich finde es überhyped, sagen wir es mal so. Ich finde es überhyped. So lustig finde ich es nicht.
Ja, aber es ist auch eine gute, Münster, in Münster gibt es ja viele Stadtführungen, Tatortstadtführungen, weil da erkennt man es gibt in jeder Folge diese Szene, wo Thiel an diesem Rathaus da vorbeiradelt, also wo das bekannte Rathaus, wo auch der Westfälische Friede drin gemacht wurde und so, sehr markant und das muss halt immer vorkommen, aber es gibt auch andere Orte in der Stadt, die ständig auftauchen. Das ist was Gutes, was in anderen Städten, was weiß ich, beim Münchner Tatort, wann waren die zuletzt an einem markanten Ort in der Stadt, die ja doch viel zu bieten hat. In Berlin etwas öfter, aber auch, man kann sowas schon besser ausspielen. Und die Stadt Münster hat halt so eine angenehme Größe, ist eine gemütliche Stadt und das wird gut rübergebracht.
So, dann haben wir, ich glaube, Charlotte Lindheim, also der Furtwängler Hannover, dann Göttingen teilweise. Die pflegte Langeweile, ja, genau. Ja. So, kommen wir zu Borowski, der hat ja jetzt seinen letzten Fall gehabt, das war jetzt der letzte Tatort, den ich gesehen habe. Ich bin jetzt auch kein Mitglied im Axel Milberg Fanclub, aber das war immer okay. Milberg konnte
ja, nee, aber der war mir zu psycho.
Ja,
also
ja,
das war auch, die Fälle waren auch teilweise extrem brutal. Wo ich denke, das ist dann auch wieder übertrieben. Und dieser, der hatte ja immer, also die Kolleginnen, die er hatte, die waren eigentlich immer relativ normal, ja.
Genau.
Aber er hatte ja zum Beispiel auch diese Trilogie mit Lars Eidinger, das geht aus meiner Sicht gar nicht. Der normale Deutsche würde sagen, geil, schön gewalttätig, alle umbringen. Ja. Und also Lars Eidinger ist ein Kapitel für sich, weil er eigentlich immer der Bösewicht ist. Und es gibt sogar mehrere Folgen Tatort, wo jemand, der von Anfang an, also aus dem Grund verdächtig ist, weil er aussieht wie Lars Eidinger.
Und auch spielt wie Lars Eidinger.
Genau, und weil natürlich klar ist, da hat die Redaktion gesagt, ach, schreib doch mal was für Lars Eidinger. Und
dann heißt es, Zeit.
Der hat keine Zeit. Oder vielleicht verbietet dann doch die Redaktion, ach, so oft wollen wir den jetzt doch nicht haben. Und es ist immer, und man tippt immer richtig, wenn man sagt am Anfang, ah, der ist es bestimmt, weil es ist immer Lars Eidinger. Und da denke ich mir, das geht gar nicht, weil der Typ ist ja komplett irre, auch als Person. Der ist ja auch einer von diesen Russland-Freunden und so weiter und hält einfach nie die Klappe, wenn er es tun sollte. Und da muss ich sagen, also den gucke ich überhaupt nicht gern in keiner einzigen Rolle.
Genau.
Und noch dazu, wenn er dreimal, also quasi dieser Gangster, der dann zweimal ausgebrochen ist, beim dritten Mal erschießt er sich dann zum Glück, kann man sagen. Aber das geht gar nicht.
So, kommen wir zu meinem Zweitlieblingstatort, muss ich sagen. Und das ist tatsächlich...
Ich rate. Jetzt muss ich kurz was raten. Das sind die Stuttgarter wahrscheinlich, oder?
Ja, wow. Ja. Warum?
Weil ich die auch toll finde. Das sind auch so... Warum? Zwei solide, die gut zusammenpassen, die auch eben nicht allzu viel Privatleben hat, wobei der eine ist ja jetzt geschieden
doch.
Und so weiter.
Also ich muss dazu sagen, ich habe mich in die beiden verliebt, also ich habe mich vor allem in Felix Klare verliebt, wobei dessen politische Ansichten gerade zu Corona-Zeiten ja auch...
Ach was, der hat da auch nur ein bisschen mitgemacht.
Genau.
Mehr aber da
wurde mal die Tochter von ihm entführt. Und Felix Klare musste die ganze Folge lang spielen, wie der Angst um seine Tochter hat. Und dieses Gefühl kann man nur nachvollziehen, wenn man selber eine Tochter hat. Und das war genial. Meine Frau auch. Also, und dann die Folge, so, dann ist trotzdem nur mein Zweitlieblingstatort, weil der mein Lieblingstatort quasi, also von den aktuellen zumindest, hat noch ein paar andere Vorzüge, aber die Folge, wo Richie Müller bekifft ist,
ja,
die war jetzt gerade erst. Und er, Richie Müller, der den Grom.
Na, nicht bekifft, das war irgendwie so eine Designerdroge oder irgendwas.
Oder irgend sowas, keine Ahnung.
Untergeschoben wurde.
Aber der war immer, ist immer grantelig, ist immer schlecht gelaunt, ist immer der. Nee, und die ganze Zeit immer nur sagt: Sebastian, ich liebe dich.
Ja, ja, aber das ist wirklich auch, und die haben auch ein gutes Team, die hatten ja auch, also sind nicht mehr alle aus dem Ursprung dabei, aber diese Staatsanwältin war ja ganz, auch ganz, irgendwie passte da gut rein, und dieser Gerichtsmediziner, das ist dann auch wieder einer, der dann den Dialekt spricht, also das schöne Schwäbisch.
Genau. Ist das dein Tatort?
Meiner?
Naja, dein Heimattatort. Jeder hat doch einen Heimattatort. Ich habe natürlich als Magdeburger, habe ich direkt in Magdeburg, aber es gibt ja keinen Waldbacher Tatort.
Nee, genau. Wenn, dann würde ich sagen, die Stuttgarter, ja.
Ja, genau. Okay, kommen wir zu, gehen wir nach Wiesbaden. Dazu kann ich gar nichts sagen. Ich habe tatsächlich noch nicht einen Moro gesehen. Das ist ja immer Filmexperimente hoch 13 mit selbstreferenziell und völlig unrealistisch. Und wobei, ich muss sagen, bei den Stuttgartern spielt ja auch mal eine Folge ein Jahr in der Zukunft mit dieser künstlichen Intelligenz.
Ja, gut. Aber das, weißt du, das ist ja auch so ein Thema oder so eine Frage. Was haben wir denn für ein Thema beim Tatort? Man weiß, wenn vor zwei Jahren was ganz Arges war. Zum Beispiel in München gab es ja mal diesen Terroranschlag im Olympia-Einkaufszentrum, und zwei Jahre später kommt dann auch so eine Amoklage, auch im echten und
weil
so weiter.
Weil muss ja erstmal das Drehbuch geschrieben werden. Dann muss
und da weiß man, okay, das ist eine Mode, und dann kommt, was ist, KI oder bestimmte, was weiß ich, das Flüchtlingsthema, das wurde ja rauf und runter gespielt vor 6, 7, 8 Jahren.
Genau. Aber kommen wir mal nach Wiesbaden. Genau. Ja. Hast du Muro, also Tokur, gesehen?
Ja, also da gab es diese sehr berühmte Folge mit dem Murmeltier, also quasi wie er immer aufwacht und träumt aber immer, und es ist immer derselbe Tag, und er wird dann immer zu Beginn, zu Ende jeder Sequenz erschossen und will da aber rauskommen. Und das ist natürlich auch, das ist ziemlich gut gemacht, finde ich. Das Gegenteil von der Qualität, da würden viele sagen, das ist der beste Tatort aller Zeiten. Das ist dieser, wo über 50 Leute sterben. Ja. Ja, da bin ich sowieso nicht der Freund davon, alle umzubringen. Auch so ein Fantasietatort, so Shakespeare-mäßig.
Genau.
Das finde ich vollkommen bekloppt. Wie gesagt, Experiment ist erstmal nichts gegen zu sagen, aber wenn das Experiment immer nur in die Richtung geht, möglichst gewalttätig, möglichst absurd, möglichst mafiös oder unlösbar, dann finde ich, dass da ist nicht viel Experiment dabei. Und
krass finde ich übrigens, dass der immer noch als aktiver Kommissar gelistet ist, obwohl die letzte Folge, na doch, die kam letztes Jahr tatsächlich.
Ja, der hat halt nur eine im Jahr. Also das ist wirklich einer, der so ein bisschen hinten runterfällt, weil er eben, die Hessen machen ja in Frankfurt dann eher die Masse. Ja.
Genau. So, kommen wir zum nächsten Tatort. Der ist tatsächlich mein Lieblingstatort. Das muss ich
halt, stopp, jetzt muss ich wieder raten. Den Dresdner.
Nein.
Nein, jetzt muss ich nochmal raten. Nur Platz 3. Wer ist denn jetzt noch?
Das ist übrigens in Ausstrahlungsreihenfolge, lese ich das vor. Also wann der erste kam.
Ja, dann sind es die Dortmunder.
Genau. Ich wollte gerade noch den Tipp geben, fährt auch immer alte Autos.
Und hat dieselbe trägt die Jacke von Schimanski auf, also die vom Stil her.
Naja, ist ja Ruhrgebiet, ne? Genau. Ja. Nein, eigentlich mag ich das gar nicht, was da passiert. Also,
ich auch nicht.
Weil, nein, pass auf, ich sag dir warum, weil das ist zu sehr im Milieu der Kommissare rumgekramt. Der Hauptdarsteller hat einen eindeutigen Sockenschuss. Die anderen sind alle so ein bisschen auch angematscht und so. Aber irgendetwas an der Dynamik passt. Wahrscheinlich liebe ich Jörg Hartmann, das muss ich wirklich sagen, den Schauspieler von Faber. Den liebe ich wirklich, den guckt man einfach gerne zu.
Ja, das stimmt.
Und die Fälle sind...
Selbst wenn es sehr düster ist, hat er trotzdem noch dieses...
Ja, genau.
Ja, diese Leichtigkeit in all dem, weil er ja halt wirklich, weil diese Figur ja schon irgendwie alles erlebt hat und ganz schlimm.
Und die sind ja auch relativ häufig, muss man ja sagen, die sind auch zweimal im Jahr bestimmt, oder? Ja, genau. Also die mag ich sehr. Das Einzige, was mich da extrem stört, dass ich mich immer, wenn der Dortmund hat, oh Gott, was war denn da jetzt letzte Folge? Du musst ja wirklich, du musst das ja als Serie gucken. Weil da ist ja, also die, als die Böhnestein erschossen wurde zum Beispiel und so, dann, oh warte, und dann hat doch, warte, was war denn jetzt mit der Rosa Herzog, da war da auch irgendwas und der ist doch mit dem Kind und so. Also da muss, bei denen musst du extrem am Ball bleiben.
Wobei diese Rosa Herzog, deren Mutter ist ja ehemalige RAF-Terroristin, und die wurde jetzt bisher, glaube ich, schon, also sie spielt ja immer so eine Minute lang, besucht sie die dann im Knast und so. Und die wurde, glaube ich, bisher von 3 verschiedenen Personen gespielt. Das ist immer tödlich, wenn man sagt, okay, ist scheißegal, wer die Rolle spielt. Als Fan ist das eben nicht scheißegal. Also wenn man das ernst nimmt, ist das nicht scheißegal, wenn dann jemand ersetzt wird und so, ja.
Okay, kommen wir zum nächsten. Falke, also, wenn ich vorhin gesagt habe, ich bin nicht Fan bin ich Mitglied im Axel Milberg Fanclub oder ich bin nicht Mitglied im Ulrike Volkerts Fanclub, muss ich sagen, gäbe es einen Anti-Fanclub zu Wotan Wilke Möhring, wäre ich da der Vorsitzende. Wahrscheinlich ist Wotan Wilke Möhring für mich das, was für dich Lars Eidinger ist. Ich kann den Typen nicht leiden. Es tut mir leid, ich mag auch Kommissar Falke nicht. Ja. Es ist, wegen ihr habe ich das geguckt, weil ich die Franziska Weiß, also seine Partnerin, die danach der Petra Schmidt-Schaller kam, die liebe ich über alles. Die wurde ja nur letzte Episode leider erschossen, aber
nee, erstochen sogar, weil
ja, zur Abwechslung mal erstochen. Ja, genau. Wotan Wilke Möhring, nein, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Also ist auch wieder so sehr überdurchschnittlich gewalttätig, oft eben auch mit internationalem Verbrechen und so weiter. Und das interessiert mich eben überhaupt nicht. Ja. Naja, okay, dann.
Gehen wir nach Berlin? Ja, die letzten
Corona-Hafen. Da gilt eigentlich das Gleiche. Das ist auch wirklich, die könnten mal einen Gang zurückschalten.
Ja, ach naja, was mich da stört bei dem letzten Tatort jetzt, wo Corinna Harfuch wirklich so quasi, du siehst einfach, dass die Frau fast 80 ist, was übrigens nicht stimmt, die ist etwas über 70, aber...
Ja, aber das ist eigentlich ein interessanter Plot, weil also der Kommissar Caro verliert ja seine Partnerin, genau. Wird auch erschossen, also das ist eh noch so ein Thema, dass alle, also der Beruf des Tatortkommissars ist nicht zu empfehlen, weil man dann das Rentenalter so gut wie nie erreicht. Und dann ist sie ja bei der Polizeiakademie Dozentin, so eine der beliebtesten Dozentinnen, und er braucht sie für einen bestimmten Fall unbedingt, und dann leckt sie wieder sie Blut drin. Und wird wieder aktive, obwohl sie ja schon längst im Rentenalter ist. Aber das finde ich eigentlich vom Plot her interessant, dass sie nochmal als Ältere dann so...
Ja, aber du siehst ja auch beim Spielen an, dass sie, sagen wir mal, regelmäßig Sport scheint sie nicht zu machen. Wir auch nicht, aber wir sind auch keine Tatortkommissare.
Ja, das ist mir jetzt egal, aber jedenfalls auch da könnte man, wie gesagt, einen Gang zurückschalten, ein bisschen mehr Humor, diese Abgefucktheit gerade von diesem Kommissar Caro, dessen Geschichte ja auch in seinen ersten Folgen erzählt wird, ist eben, steht zu Unrecht unter Mordverdacht und sein Kollege wurde erschossen und so weiter, es wurde auch über viele Folgen ausgewalzt, bis es dann gelöst war, und der hat aber auch so einen leichten Sockenschuss, da kann man so ein bisschen,
So, jetzt kommen wir mal zu einem Tatort, den ich gar nicht kenne, wo ich noch nicht eine Folge von gesehen habe, obwohl sozusagen da mit Matthias Eggersdorfer ist halt Nürnberg, kann ich gar nichts zu sagen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nie zugekommen, lief immer zum günstigen Zeitpunkt, Franken-Tatort, kann ich nichts zu sagen. Hast du irgendeine Meinung dazu?
Das Positive daran ist, dass die zwei Hauptfiguren, also beziehungsweise die eine ist ja jetzt weg, Paula Ringelhahn, übrig bleibt Felix Voss, dass die beiden keine Franken sind und so, dass dieses sehr, für mich der schlimmste Dialekt Deutschlands, dass der dort in diesem Tatort gar nicht so präsent ist, wie er sein könnte.
Deswegen ist aber Matthias Eggersdorfer drin.
Ja, und die anderen auch, und das nervt immer, aber immerhin die Hauptfiguren sprechen Hochdeutsch. Das ist in dem Fall was Positives.
So, jetzt kommen wir zu meinem Drittlieblingstatort, hatte ich ja jetzt schon erwähnt, welcher das ist. Und das liegt daran, ich habe festgestellt, ich muss mich mit dem Film immer in die Hauptdarstellerin, meistens ja Hauptdarstellerin, während es bei Hugh Grant-Filmen oft verliebe ich mich in den Hauptdarsteller, aber egal, das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Und bei diesem Tatort, bei dem Dresden-Tatort, habe ich mich in alle Hauptdarstellerinnen durch die Bank weg verliebt. Ich finde die alle drei toll. Zwei sind ja jetzt weg. Also Vara Höfitz war ja bis 2018 und dann jetzt bei dem letzten ist ja Karin Hanschewski auch ausgestiegen. Und die neue, die ist ja auch schon seit 2019 dabei, Cornelia Kröschel, alle super. Und von Martin, ich glaube, über Martin Brambach brauchen wir nicht diskutieren.
Genau, also eigentlich Sympathieträgerinnen, wobei die erste, die Alvare Höfels, wie hieß die nochmal in der Rolle?
Henny Sieland.
Genau, die war ja immer so ein bisschen grummelig, aber das passte auch. Also die ersten Folgen waren ja so ein bisschen angelegt, man brauchte jetzt unbedingt im MDR-Sendegebiet braucht man einen mehr oder weniger Sympathieträger, der auf Pegida-Linie ist. Weil in den ersten Folgen war der Chef, Herr Schnabel, ja immer so ein bisschen Pegida-mäßig drauf.
Er ist ja immer so ein bisschen der Wutbürger.
Ja, aber das ist weniger. Das
ist weniger
richtig,
geworden, ja.
Da ist auch dann kein Wert mehr drauf gelegt worden auf diese Entwicklung. Aber das, und sie eben, vor allem sie, aber die andere auch, die haben ihm dann immer Kontra gegeben. Oh, das geht doch gar nicht, Herr so und so, Herr Schnabel, das geht ja gar nicht. Also das war immer ganz, ganz ulkig. Und aber auch da ist da finde ich die Entwicklung leider ein bisschen schade, weil die ersten paar Tatorte waren ja auch so ein bisschen sehr humoristisch. Da gab es ja mal so einen Volksmusiktat. Oh nee, Schlager war das. Auf einen Schlag hieß die Folge, glaube ich sogar, wurde einer dann erschlagen, halt wie es halt passt.
Es ist halt der MDR und auch da vermutlich wieder Redaktionssitzung, wir müssen das jetzt ja alles mal ein bisschen ernster nehmen, das ist meine Vermutung.
Ja, und das ist jetzt auch wieder alles sehr, sehr grausam, mehrere Fälle waren wirklich so, wo Dutzende Menschen umgebracht wurden und alles ganz schlimm und dunkel, düster, das passt dann irgendwie auch nicht mehr. Die ersten Folgen waren halt heiterer oder heller, ja, irgendwie.
Genau. So.
Übrigens immer auch ein toller Faktor, um so einen Film, nicht nur einen Krimi, sondern insgesamt einen Film, schöner zu machen, ist, wenn was im Sommer spielt. Ja? Und viel Sonnenschein, viel helle Bilder, das macht ja was mit der Folge auch. Und das ist in Dresden tatsächlich öfters mal der Fall, dass da gutes Wetter ist.
Okay, bleiben wir im Süden, aber gehen an eine ganz andere Ecke und zwar Freiburg oder besser gesagt der ländliche Raum im Breisgau.
Ja.
Also ich mag diesen Friedemann Berg, diese Figur. Der heißt auch noch Friedemann Berg. Der sieht nicht nur aus
wie ein
Berg.
Ist ein Schrat, genau.
Ah, ich liebe ihn. Ich
mit diesem krummen
ihn.
Rücken und wenn man den von hinten sieht, das ist irgendwie so der könnte den Glöckner von Notre Dame spielen.
Ja, aber der ist ja auch nur am Heulen. Der ist ja die ganze Zeit nur unglücklich und traut sich nicht und hat da auch so irgendeine, die haben ja auch so eine komische, auch so, naja, erotische Dynamik, will es jetzt nicht übertreiben, aber so, das ist schon, aber die Fälle sind mir einfach zu skurril.
Ja. Das stimmt, das ist so ein bisschen, das berührt einen nicht richtig.
Genau.
Aber auch da schön, dass die Sprache, also in dem Fall Badisch, was aber klingt wie Schwäbisch, Südbadisch, relativ präsent ist.
So, jetzt wieder ein Tatort, wo ich noch einen gesehen habe, gibt aber auch erst 6 davon, Saarbrücken.
Oh je, das ist wirklich auf meinem Ranking das unterste, die aktuellen Saarbrücker. Die sind auch, das ist auch so eine horizontale Erzählweise, wo mehrere Folgen lang irgendwie alle, also die beiden Kommissare einen Hau weg haben. Also der Plot ist, dass der eine von seinem Vater ständig misshandelt wurde und der andere ihm mal in Nothilfe dann irgendwas über den Kopf gezogen hat und der jahrzehntelang im Koma lag und dann später sich rächen wollte. Also wirklich schlimmste Geschichte und das und auch die Art der Fälle, das ist wirklich verzichtbar. Das ist absolut verzichtbar. Und man muss leider sagen, der Saarländische Rundfunk ist halt eine eigenständige Rundfunkanstalt. Es wird immer Saarbrücken-Tatorte geben. Ja. Aber man muss hoffen, dass die irgendwann oder auch
na,
sterben.
Gut, man könnte es ja auch mal nach Zweibrücken. Man könnte sie auch mal nach Zweibrücken verlegen. Oder egal. Kommen wir zum Schweizer Tatort. Das muss ich sagen, genauso. 9 Folgen immerhin bisher, auch noch nicht eine gesehen.
Mhm. Ja, auch sehr, das ist so ein bisschen, ja, auch sehr, sehr düster oft, aber die beiden passen eigentlich ganz gut zusammen, weil sie halt irgendwie nicht so gut passen, dann gibt es schöne Dialoge oft. Aber im Schweizer Tatort, es ist so eine Besonderheit vom Schweizer Fernsehen insgesamt, das ist immer nachsynchronisiert und ich finde das in deutschen Filmen schlecht. Wenn immer so, irgendwie so, oder teilweise sind ja einzelne Szenen oder wenn was zensiert wird, wenn die Redaktion sagt, oh, das Wort darfst du noch nicht sagen, dann muss der Schauspieler noch mal ins Tonstudio und muss dann ein Wort drüber sagen. Und das ist technisch anscheinend im 21. Jahrhundert immer noch nicht möglich, das so hinzukriegen.
Doch, dass ist es, ordentlich aber dafür klingt. Müsste man sich Mühe geben.
Ja, und das macht man nicht, sondern dann weiß man immer, ach, jetzt wurden mal 10 Sekunden hier eingesprochen. Und jetzt beim Schweizer Tatort ist es so, die drehen es auf Schweizerdeutsch, also auf Schweizer, extrem Schweizerdeutsch. Und synchronisieren das dann entschärft nach und das ist einfach, dann soll man
das machen
lassen.
Die Schauspielerinnen wenigstens selber.
Ja, das machen die sprechen sich auch selber, aber ich kann mit dieser Schweizer Mentalität nichts anfangen. Ich meine, es ist ja auch so, selbst in den deutschen Regionalfernsehprogrammen, selbst irgendwas wie eine schwäbische Fiktion irgendwie gespielt wird, dann würde man das nie so spielen, dass es keine Sau versteht, sondern man würde immer gemäßigte gemäß dem Dialekt ansetzen. Das machen die Schweizer nicht, sondern die machen dann wirklich volle ja,
wahrscheinlich, Pulle weil da so niemand, weil so niemand da so spricht und die das aber auch in der Schweiz ausstrahlen wollen.
Naja, es, wenn man zum Beispiel normales, also die Schweizer, was die Schweizer als Hochdeutsch empfinden, das ist ja, was wir als Schweizerdeutsch empfinden. Ja. Während zum Beispiel im österreichischen Fernsehen können die Leute tatsächlich Hochdeutsch sprechen. Ja, zwar leicht gefärbt, aber das ist astreines Hochdeutsch, während im Schweizer Fernsehen wirst du niemanden finden, der so spricht wie wir.
Genau.
Naja.
So, kommen wir zum letzten, zum modernsten, zum neuesten Tatort, den wir noch nicht hatten. Also im Gegensatz, also auch das kleinste Bundesland, nämlich aus Bremen. Mhm. Und im Bremer Tatort, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, jede Folge gesehen bis jetzt. Weil A, bin ich, glaube ich, schon Mitglied im Jasna Fritzi Bauer Fanclub. Ich liebe Luise Wolfram, die ja schon vorher dabei war, diese Gerichtsmedizin, diese die als völlig verrückt zu bezeichnen, hieße die völlig Verrückten zu beleidigen. Also,
ja, halt so nerdig, ja, so ein bisschen autistisch, ja, aber halt, super. Aber nicht, also genau, also das ist so, ich habe ja grundsätzlich was gegen Autisten, weil es einfach anstrengend ist oder genau. Weil es, ja, aber das ist schon eine Sympathieträgerin und die passt da ganz gut hin.
Genau, sehr schön. Okay, jetzt sind wir schon wieder weit drüber, als wir eigentlich sein wollten.
Nee, aber vielleicht. Es gibt tatsächlich eine Lieblingsfolge des Tatorts, die ich auch jedem empfehlen würde.
Ja.
Und zwar von den Stuttgartern tatsächlich, weil Regisseur, einer meiner Lieblingsregisseure, Dietrich Brüggemann war.
Ah, okay, ja.
Von Drei Zimmer, Küche, Bad. Aber die Lieblingsfolge ist, die spielt in so einem Stuttgarter, in so einer WG, die wo dann auch wieder so ein sehr, sehr dichter Plot ist, also es kann nur einer von diesen Hausbewohnern gewesen sein und alle haben irgendwelche Macken und sprechen, also sind irgendwie alle so gut Menschen, aber dann kommen doch Abgründe und das ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam das ist, die Folge heißt, das ist unser Haus, ja, das ist wirklich meine Lieblingsfolge von aktuell.
Meine Lieblingsfolge, da haben wir sogar schon drüber gesprochen, ist die letzte Folge der Weimaraner, weil die war wirklich sensationell. Also das war, ich glaube, ich habe sogar geheult hinterher, weil ich dann wusste, jetzt ist es vorbei. Nora Tschirner hat nochmal im Interview gesagt, man könnte es theoretisch weitermachen.
Ja.
Aber ich mache es nur, wenn Christian Ulmen mit dabei ist. Und dann so müsste die ganze Zeit Geist dabei sein. Und da hat der MDR wahrscheinlich gesagt, ah nee, du lass mal.
Ja, also das würde, glaube ich, tatsächlich auch nicht, würde diese Fiktion doch zu weit ausdehnen, glaube ich auch.
Lass uns ganz kurz noch über den Polizeiruf reden, weil das ja auch abwechselnd kommt. Nur ganz kurz, und zwar mein Tatort wäre ja, der mir am nächsten liegen würde, wäre Halle, aber das lehne ich aus religiösen Gründen ab. Leipzig-Tatort gibt es im Moment nicht. Dann ist Dresden wahrscheinlich der mir am nächsten liegt, oder Berlin, aber wahrscheinlich doch eher Dresden. Aber es gibt ja Gott sei Dank einen Polizeiruf aus Magdeburg.
Genau.
Wir senden am 21. glaube ich, Juli.
August?
August, meine ich ja, senden wir diese Folge. Wir zeichnen sie auf am 4. Juli. Das sage ich dazu, weil gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt in Magdeburg ein Polizeiruf gedreht wird mit Claudia Michelsen. Und zwar, einer dieser Drehorte ist gegenüber der Wohnung eines sehr guten Freundes, mit dem ich auch einen Podcast zusammen habe. Und der flutet gerade unsere Gruppe mit Fotos. Das heißt, während wir hier über den Tatort sprechen, wird gerade live ein Tatort gedreht und ein Augenzeuge, der, wie er mir gestern erzählte, ab und zu auch mal spazieren geht da lang und lauthals telefoniert, dass er ja auch Schauspieler ist und vielleicht in der Hoffnung, eine Statistenrolle abzubekommen.
Dann wird er am Ende noch abgeknallt, weil er so nervt.
Genau. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, also ich habe hier zum Beispiel ein Foto, wo die um eine Hausecke auf Bierbänken sitzen und offensichtlich gerade eine Catering-Pause machen.
Uh-huh.
Ja,
also ja, kann er sich doch anstellen. Er kann doch einfach so beim Catering, das Film-Catering ist meistens gar nicht schlecht.
Ja gut, stimmt. Er könnte einfach durch, es wird ihn ja wahrscheinlich keiner erkennen. Er geht einfach durch. Also nee, ich gehöre ja dazu.
Ja.
Muss ein Berliner Dialekt zulegen.
Der sieht so filmmäßig aus, ja.
Ja, genau. Muss ein Berliner Dialekt zulegen, der lässt sich sowieso jeder durch. So.
Also wir sind gespannt, die Folge wird ja dann wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann laufen.
Genau, ich möchte dazu nur eins sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie gut kennst du dich in Stuttgart aus, wenn du sagst, das ist so dein Nächster?
Nicht so gut, muss ich zugeben. Okay.
Weil ich kenne mich in Magdeburg ja sehr gut aus und ich muss sagen, das ist für mich, man guckt ja als wenn man schon einen Tatort in seiner Stadt hat, man guckt ja und dann, ach, das ist da. Also die Folge interessiert, ich weiß immer nie, worum es ging. Ich weiß aber immer, wo die gedreht haben. Ja. Und für mich gab es diese eine Szene und das möchte ich am Abschluss dieses Podcasts noch sagen, da spielte Matthias Matschke sozusagen in unserem Magdeburger Polizeiruf noch mit, als Hauptkommissar Köhler hat ja irgendwie nur 4 Folgen gehabt und der war mit der Dompfarrerin verheiratet, in diesem Fall. Und du siehst Matthias Matschke über den Domplatz gehen, auf den Dom zu und du weißt, er geht jetzt in den Dom, um seine Frau zu besuchen und zwar durch das Hauptportal, das Westportal. Dieses Portal ist geschlossen, wird nur zur Osternacht geöffnet. Betritt den Dom und taucht in der St. Sebastian-Kirche auf, die 800 Meter Luftlinie weiter hinten ist. Die sieht von innen schöner aus als der Dom. Also man kann wahrscheinlich da besser filmen. Ich habe keine Ahnung. Und da bin ich ausgerastet. Ich bin das erste Mal ausgerastet, als die in Krakau losgefahren sind, um die Ecke fuhren und dann am Hasselbachplatz waren. Was nicht geht. Was einfach nicht geht. Aber das fällt natürlich keinem auf. Ich kann es aus filmischen Gründen verstehen. Aber mich, also ich stehe dann auf der Couch und schreie in den Fernseher, dass sowas nicht geht.
Ja.
Inhaltlich sind die Magdeburg Polizeirufe ja meistens extrem vergessenswert.
Ja, eben auch sehr gewalttätig, aber das ist, glaube ich, so ein Trend. Also, naja, was ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Ja, die ich habe eine kleine Quizfrage für dich. Und zwar, also da geht es ja immer um fiktive Straftaten. Und es gibt eine Straftat, so eine Kindesentführung, die in einem Stöver- und Brockmüller-Tatort in den 90er Jahren eine Rolle spielt. Da gibt es einen, der einen Journalisten spielt bei einer Pressekonferenz, der irgendwas wissen will, wie geht's dem Kind? Und dieser Promi, das ist ein Promi, der nicht als Schauspieler bekannt ist.
Berti
der,
Vogt.
Nein, nee, genau, der war ja auch mal eine sehr bemerkenswerte Szene. Aber nein. Und der ist jetzt aktuell Teil einer Kindesentführung, steht zurzeit vor Gericht, aber leider eben nicht fiktiv. Und zwar, du hast Fußball schon richtig getippt, Gerhard Delling.
Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Gerhard Delling ist Lebensgefährte von Christina Block.
Ja.
Das ist die Chefin des Blockhauses, also man geht da ja essen um, wie man jetzt rausgefunden hat, um zu bezahlen, dass sie ihre Kinder und ihren Ex-Mann beschatten lässt. Im sechsstelligen Bereich hat sie Geld ausgegeben für irgendwelche Gangster, die in Dänemark, wo er lebt mit den Kindern, erstens zu beschatten, zweitens die dann auch zu entführen. Und Gerhard Delling ist eben ihr Lebensgefährte, der gelegentlich auch mal, also der auch verschiedene, gibt so Chats, die jetzt da vor Gericht eine Rolle spielen, wie er auch sagt, da muss man dem Lebensgefährten oder dessen Anwalt muss man irgendwelche Kindesmissbrauchssachen anhängen, damit die unglaubwürdig werden. Und Gerhard Delling stand anscheinend auch mal irgendwie, wie man so macht, mit einer Zeitung, wahrscheinlich sogar mit zwei Löchern mit einer Zeitung, irgendwo an einer Ecke und hat irgendwas beobachtet an ihrem Ex-Mann. Also er ist da vollkommen beteiligt.
Mein Gott.
Ich finde es sehr witzig, dass er eben vor ungefähr 30 Jahren noch auf der richtigen Seite oder also als Journalisten spielte, der da irgendwas wissen wollte und jetzt ist er selber Teil. Also man kann schon relativ tief sinken.
Genau.
Das ist nochmal so ein Nice-to-Know-Fakt aus dieser ganzen Geschichte. Naja, und dann habe ich noch die Frage, es gibt ja, also die verschiedenen Ermittler haben ja Namen, es gibt aber zwei Kommissare, den einen wirst du gar nicht mehr kennen, die keinen Vornamen haben, wo auch klar ist, die haben einfach keinen. Also es gibt natürlich Leute, wo man den Vornamen nicht sofort weiß, zum Beispiel hier Meister Eder spielte ja in München mal den Herrn Feigl.
Genau.
Der Vorname Melchior taucht eigentlich nie auf, aber den gibt's. Es gibt den Gehilfen oder den Kollegen von Paul Ehrlicher in Dresden bzw. Leipzig. Die haben irgendwann mal den Ort gewechselt. Und der heißt Kain. Gespielt von Bernd Michael Lade.
Genau.
Und der hat keinen Vornamen. Der heißt einfach nur Kain. Und da gibt es eine lustige Szene, wie die beiden irgendwie mal zusammen essen gehen. Und dann zeigt da Kain seinen Ausweis. Und dann sagt Ehrlicher, ach witzig, dein Vorname reimt sich ja auf. Ja, ich weiß. Und das jeder Vorname reimt sich auf irgendwas.
Also genau.
Eine Nullinformation. Aber es ist damit wurde eben schön gespielt. Und der zweite Kommissar ist der aus Kiel, der in den 70er Jahren ermittelte, Herr Finke.
Aha.
Also das war auch so einer,
gespielt
so
von,
ganz gemütlicher von, da muss ich jetzt mal raten, beziehungsweise schauen, der ist gespielt von Klaus Schwarzkopf.
Ah. Naja,
Ja.
Der Synchronsprecher von Columbo.
Ah ja, interessant, siehste. Aber also wenn man mal in die 70er Jahre zurückgeht, so dieses Anfangs-Tatort-Ensemble, das war ja von Anfang an, eben der erste spielte ja in Hamburg, gespielt von Herrn Trimmel, der war auch damals schon im Rentenalter, so ein alter Dicker, der einfach immer die ganze Zeit nur Zigarren raucht und Cognac trinkt. Und auch da ist die Idee entstanden, dieser Trimmel sollte eigentlich eine eigene Serie haben. Und dann haben die gesagt, ach, lass uns doch mal das ganz groß aufziehen. Und nachträglich wurde die erste Folge, die mit ihm gedreht wurde, wurde aber nicht als erste Folge ausgestrahlt, wurde dann zum Tatort gemacht. Das ist nur zur Entstehung. Also man wusste nicht von Anfang an, was man da alles sich vornimmt für die nächsten Jahrzehnte. Hm. Und dann gab es ja in München den Feigl, also bei Gustl Beyerhammer,
genau,
mit seinem Gehilfen, dem Lenz. Das war so ein bisschen auch so ein fauler Sack, der immer zu spät kam und auch so ein Lebemann, wie er auch später, wir hatten ja neulich auch gesprochen von Monaco Franze, Helmut Fischer, der im Grunde da auch einen Kommissar spielt, der zu faul ist. Also im Grunde hat er heißt dann anders eben, im Grunde zweimal dieselbe Rolle gespielt. Nee, wen gab es da noch? Herrn Finke in Kiel, dann gab es noch Herrn Lenz in Stuttgart, dessen Geschichte ist, dass er immer überall strafversetzt wurde und am Ende in Stuttgart landete und seinen Vorgesetzten nicht leihen konnte und so. Das war auch eine ganz lustige, schöne, hatte ganz gute Folgen, fand ich. Und wen hatten sie dann noch? Hatten sie in Essen natürlich den Herrn Haferkamp. Das war der unmittelbare Vorgänger von Schimanski, eigentlich vom Stil ganz anders. Genau. Das war auch der war sogar geschieden und war aber immer noch mit seiner Frau irgendwie zusammen. Und die Frau war immer so auch, wurde dann manchmal als verdeckte Ermittlerin also irgendwo eingeschleust, wenn sie was rausfinden sollte. Das waren auch schon sehr moderne Folgen, aber der vom Stil her war das eher so ein Gentleman. Und der konnte dann seinen Nachfolger auch nicht so gut leiden. Also der Schauspieler, der Hans-Jörg Felmi hat sich dann so ein bisschen. In der ersten Folge von Schimanski haben sie sich am Felmi so ein bisschen gerecht, weil da gibt es, also Schimanski latscht irgendwo entlang und es ist eine riesige Werbung zu sehen, so ein Werbeaufsteller, drei, vier Meter hoch, wo sein Gesicht, also der wirbt für nichts, aber nur sein Gesicht zu sehen ist, ganz groß. Felmis Gesicht und Schimanski bindet sich sozusagen sein Schuh an der unteren Kante dieses Bildes und guckt hin, wer ist das und geht weiter. Also vollkommen kommentarlos. Das ist ein bisschen fies gewesen. Aber den fand ich eigentlich auch ganz gut. Was hatten sie, jetzt muss ich selber mal überlegen, was gab es da noch? Saarbrücken gab es auch von Anfang an.
Genau.
Aber nur, also früher war es ja üblich, dass man dass es nur ganz teilweise Folgen gab, wo der Kommissar erst im letzten Drittel auftauchte und dann so im Handstreich alles löste. Also da waren die Kommissare bei weitem teilweise nicht im Vordergrund oder sie waren auch nur einmal. Ja, also Frankfurt gab es noch, genau, jetzt habe ich den Namen vergessen. So ein Frankfurter Kommissar.
Genau, der keine Ahnung,
karierte nicht. Sachen anhatte.
Kann ich nichts zu sagen, weiß ich nicht.
Genau, und jedenfalls, also und das, und dann gab es eben manchmal so einzelne Eintagsfliegen, die irgendwo spielen, teilweise auch in Orten, die fiktiv waren, wo man wusste, ach, der taucht nie wieder auf. Und das ist natürlich auch dann kein gutes Konzept, weil es geht ja um die Teams oder um die, damals hauptsächlich um einzelne Führungspersonen, heute eigentlich fast immer überall Teams. Und davon ist man dann abgekommen, dass man da so Eintagsfliegen gemacht hat.
Genau.
Aber selbst Dieter Krebs war ja schon mal Kommissar.
Für zwei Folgen oder so, ja.
Genau, ich glaube, wo war der? In Hannover, wenn ich richtig weiß. Naja, also das ist sehr interessant, diese Historie. Und jetzt haben wir auch schon wieder sehr, sehr lang gesprochen.
Das ist ja auch nicht schlimm, war ja ein interessantes Thema.
Ja.
Genau, gut.
Und dann, ich habe noch einen kleinen Tipp.
Gerne.
Wenn man, es gibt unter www.tatortgame.de, kann man auch zwei Folgen, haben die inzwischen rausgegeben, von Online-Spielen. Also das eine machen Lannert und Boots aus Stuttgart, das andere machen Odenthal und Stern aus Ludwigshafen. Und da kann man quasi mit denen kommunizieren und wird von denen in einen Fall reingezogen. Die sind beide, also ich mache sowas ja eigentlich normalerweise nicht, aber die sind beide sehr empfehlenswert, diese Spiele. Die man da auch spannend und wo man dann Hinweise deuten muss. Also kostenlos, kann man einfach so spielen.
Ah, okay.
packen wir noch in die Shownotes und dann gerne. Könnt ihr den Rest der Ferien so verbringen, bis wir uns nächste Woche live wiedersehen,
endlich. Da freue ich mich schon drauf. Und dann können wir doch endlich mal darüber reden, was hier passiert ist und wir wissen alle, wovon wir reden, nicht wahr? Genau. Schreibt uns einfach an Luke at Hengstmanns oder hier unter die Folge Luke.Hengstmanns. Ansonsten schönen Rest Sommer, bis nächste Woche live. Bis dann, Themann. Tschüss.
Bis dann.